Ja, ich weiß nicht, ob Gäste heute Morgen da sind. Falls die, die mich nicht kennen, mein Name ist Frank Stauz, 51 und ich bin Gemeindemitglied in der Baptistengemeinde Merzig. Und ihr werdet mir, wenn ihr regelmäßig kommt, in Zukunft öfters hier sehen. Oder immer wieder, sagen wir so. Ich habe die gleiche Predigt letzte Woche in Merzig gehalten und da war ich etwas erstaunt bei der Antwort auf meine erste Frage. Ich wollte mal fragen, kennt ihr noch diese Münzprägemaschinen, wie man sie bei Touristenattraktionen so findet? Ja? Ist es? Also ihr Völklinger kommt anscheinend mehr rum als die Merziger. Ja? Die haben mich alle mit großen Augen angeguckt. Hä? Münzprägemaschine? Ja? Also für die, die es auch hier nicht kennen, das sind dieses, so ein Automat. Wenn man zum Beispiel bei Trips Drill ist oder bei den Vogtbauernhöfe oder ich habe das letztens mal gesehen, geht bei ganz vielen Aussichtsstellen und Kurven im Schwarzwald, wo man so einen schönen Blick hat übers Land, gab es dann auch an diesen Parkplätzen, wo man halten konnte, solche Münzprägemaschinen. Da hat man also ein 5-Cent-Stück oder ein Euro reingesteckt und hat mittels so einem riesen Hebel oder so einem Drehkreuz hat man da dann eine neue Prägung auf diese Münze drauf geprägt. Also meist ein Motiv, was einen an diesen Ort erinnern soll. Und es ist interessant, was da geschieht. Gerade war dieses 5-Cent-Stück oder dieses Euro-Stück noch ein Zahlungsmittel mit einem recht überschaubaren Wert. Und auf das man bei der nächsten Gelegenheit einfach mal als Zahlmittel, als Wechselgeld über den Tresen geschoben hätte. Und auf einmal bekommt dieses Zahlungsmittel aus Kupfer einen ganz neuen Charakter und auf einmal eine ganz neue Bestimmung. Und es wird plötzlich von jetzt auf gleich zu einem Erinnerungsstück, von dem man sich ungerne trennt. Das Material ist ja immer noch dasselbe. Warum auf einmal dieser Wertewechsel? Weil sich der Charakter der Münze von jetzt auf gleich durch die neue Prägung verändert hat. Und damit ändert sich auch ihr Wert und ihre Bestimmung. Vom Zahlungsmittel zum wertvollen Erinnerungsstück. Ganz anders als bei dieser Münze geschieht so manche Charakterveränderung auch langsam und sanft. Landschaften zum Beispiel verändern ihr Gesicht in Jahrmillionen, verändern ihren Charakter in Jahrmillionen durch die Elemente, die sie sanft und stetig formen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Privileg hatte, vor dem Grand Canyon zu stehen, aber wenn ihr da steht und darüber schaut, über diesen Graben, da ist es schon beeindruckend, was Wind und Wasser zu formen imstande sind. Ihr fragt euch jetzt sicher, was hat das jetzt mit uns zu tun? Auch wir Kinder Gottes haben einen Charakter, der geprägt werden soll. Wir, seine Jünger, sollen uns von Jesus und seinen Geist und Gottes Geist prägen lassen. Wir sollen unseren Charakter formen zu dem hin, der uns gerettet hat, zu Jesus Christus hin. Wir alle haben ja unstreitbar einen Charakter. Und jeder von uns hat seine ganz eigene individuelle Prägung. Ich weiß nicht, wie zufrieden ihr mit eurem Charakter seid. Ich weiß nur, und bei mir ist es so, er ist bestimmt nicht in allem so, wie Gott ihn haben möchte und wie er sich ihn vorstellt. Es gibt eine gute Nachricht für die, denen so geht wie mir. Unsere Prägung, unsere Art, wie wir agieren und reagieren, ist nicht für alle Zeiten vorgezeichnet. Ein Charakter kann sich tatsächlich ändern. Denn ein Charakter ist nicht nur durch unsere DNA vorgegeben, nein, er lässt sich auch durch erlernte und erworbene Eigenschaften formen. Wenn wir also unseren Charakter zu dem hin formen sollen, der Erste unter den Kindern Gottes war und ist, dann denke ich, ist es auch ratsam, dass wir von diesem Mann lernen. Lasst uns von Jesus Christus lernen. Jesus lehrte uns ja vieles. Er lehrte uns zu beten, er lehrte uns ganz seinem Vater zu vertrauen. Er lehrte uns den richtigen Umgang mit den Geboten und. Und er lehrte uns, wie wir unseren Mitmenschen begegnen und wie wir mit ihnen umgehen sollen. Jesus war ein wahrer Meister der Begegnung. Und in einer ganz besonderen Begegnung zeigt er seinen unvergleichlichen Charakter. Im Gespräch mit einer Frau an einem Brunnen können wir von dem Charakter Jesu lernen. Und es lohnt sich, bei dieser Geschichte ganz genau hinzuschauen. Denn zu diesem Charakter hin, den wir dort entdecken können, sollen ja auch wir wachsen und uns verändern. Denn wenn Jesus uns aufträgt in Matthäus 28, 19 bis 20, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Dann sind nämlich auch wir es, die aufgefordert werden, Menschen in seinem Sinn und seiner Art zu prägen. Und zwar, das finde ich interessant und beruhigend und nur am Rande gemerkt, nach ihrer Taufe. Das ist doch beruhigend, oder? Kein Mensch muss bei seiner Taufe perfekt sein. Nein, denn die Taufe ist ja erst der erste Schritt von vielen weiteren, der erste Schritt in ein neues Leben. Der Prozess der Prägung, das Lernen, was Jesus wichtig ist, das Vertrauen, dass seine Gebote zum Guten dienen und uns befreien wollen, statt uns zu beschränken, und die Umsetzung von Gottes guten Geboten, weil es verstanden wurde im Kopf und im Herzen und nicht, weil es erzwungen wurde, kommt ja erst danach. Und wir als Gemeinde, wir als Mitchristen sind die, die diesen Prozess begleiten. Wir sind die, die mitprägen dürfen und sollen. Wie erlangen Menschen in der Gemeinde diese Prägung? Manchmal leider durch Druck und sanfter Gewalt wie bei diesen Münzen. Dieser sanfte, aber bestimmte Druck, du musst genau so und so sein und du musst dies und jenes tun, hat ja leider oft Vorrang vor, hey, entdecke und verstehe, was Gott für dich Gutes im Sinn hat. Ich frage mich manchmal, warum eigentlich? Und ich frage mich selber, warum eigentlich? Weil ich merke, dass ich auch oft so agiere, mit sanftem Druck. Hey, du müsstest doch das so und so machen. Ich denke, weil mir oft der Langmut und das Vertrauen fehlt, dass Gott es ist, der Menschen verändert. Wir Menschen, und ich glaube, das ist einfach in unserer DNA so vorgegeben, wir wollen sofort Ergebnisse sehen, wie bei einer Prägemaschine. Idealerweise sollten wir Menschen aber so prägen, indem wir ihnen begegnen, wie Jesus dieser Frau begegnet ist. Diese Art der Prägung ist zugegebenermaßen zwar viel langsamer und man hat manchmal das Gefühl, dass Wind und Wetter und Wasser das viel schneller hinbekommen als so manch anderes. Aber dafür ist diese Prägung nachhaltiger, echter, fröhlicher und im Resultat definitiv beeindruckender. Lernen wir also von unserem Meister, lernen wir von Jesus. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte von Jesus und der samaritanischen Frau am Brunnen. Und ich darf mal bitten, das erste Bild anzumachen. Dankeschön. Viel mehr, als es uns auf den ersten Blick vielleicht bewusst ist, findet in dieser Begegnung eine Lehrstunde Jesu statt, dem Meister der Begegnung. Und ich möchte heute Morgen anhand dieser Schilderung, anhand dieser Begegnung, den Jesus-Charakter herausarbeiten. Der Charakter, der auch uns zu eigen werden sollte. Entschuldigung. Und ich lese mit euch so nach und nach den Text und werde mit euch zusammen entdecken. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte. Entschuldigung, wer nach mitlesen möchte und der PowerPoint-Folie nicht traut. Johannes 4, die Verse 1 bis 9. Johannes 4, die Verse 1 bis 9. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Die Klammer lasse ich aus. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, warum bittest du mich um Wasser, Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Wir sollten uns mal in diese Geschichte hineinversetzen. Mittagshitze, glühende Sonne. Wer immer kann, hat sich in den kühlenden Schatten des Hauses zurückgezogen oder unter einen Baum. Irgendwo, wo Schatten ist. Ich weiß nicht, wer von euch gern in heißen Ländern Urlaub macht, aber wer es tut, der hat bestimmt die Erfahrung auch schon gemacht. Wer um die Mittagszeit in Südspanien oder Süditalien oder wo auch immer Aktivitäten startet, schweißtreibende Aktivitäten startet, ohne den Luxus zu haben, in einen kühlenden Pool zu springen oder ins erfrischende Meer, der weiß, dass das oft die zweitbeste Idee des Tages ist, das genau in der größten Mittagshitze zu tun. Zwei Menschen nehmen in unserer Geschichte die Glut des Tages in Kauf und treffen sich an diesem Brunnen. Jesus und die Frau aus Samaria. Warum? Was treibt die Frau dazu, sich der Hitze des Mittags auszusetzen? Und weshalb tut Jesus sich das an? Jesus, so haben wir erfahren, ist die Aufmerksamkeit, die er bei den Pharisäern geweckt hat, wohl zu groß geworden. Wir haben gelesen, als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Auch wenn Jesus erst am Anfang seines Wirkens stand, hatte er doch schon einiges an Aufsehen gesorgt. Und er wusste, dass er den Pharisäern jetzt schon ein Dorn im Auge war. Mit der Tempelaustreibung kurz zuvor und der unerhörten Behauptung, er würde diesen in 3 Tagen wieder aufbauen, hatte er die religiösen Führer des Landes in kürzester Zeit vor den Kopf gestoßen und gegen sich aufgebracht. Und als er nun mitbekam, dass diesen Führern berichtet wurde, dass er mehr Menschen als Johannes taufte, war ihm wohl bewusst, dass das Fass vielleicht schneller voll war, als ihm lieb war. In kürzester Zeit hatte er es geschafft und war auf der schwarzen Liste der religiösen Führer. Doch die Zeit seines Wirkens hat ja erst begonnen. Zur Auseinandersetzung und Disput mit den Pharisäern würde er noch genügend Zeit geben und haben. Und so wählte er einen anderen Weg und verließ die Gegend um Jerusalem in Judäa mit dem Ziel Kana, das in Galiläa liegt. Der Ort, an dessen Hochzeit er kurz zuvor sein erstes Wunder vollbracht hatte. Und das ist interessant, denn hätte er, wie wir gelesen haben, wirklich den Weg durch Samarien nehmen müssen? Hatte er keine Alternative, um nach Galiläa zu kommen? Doch hatte er. Er hätte von Jerusalem, was wir hier unten sehen, nach Kana, was wir hier oben sehen, auch den Weg nehmen können über das heutige Jordanien. So reiste Jesus häufig, wie viele andere Juden auch. Denn Samarien war eine judenfeindliche Gegend. Offensichtlich entschloss er sich bewusst dazu, genau diesen Weg zu nehmen, um in Sychar genau diese Frau zu treffen. Und mit diesem eingeschlagenen Weg schafft er eine wunderbare Gemeinsamkeit zwischen sich und dieser Frau. Jesus als der Ausgestoßene Jerusalems reist in eine Gegend, in der er als Jude wiederum von den Samaritern abgelehnt wird. Aber genau als dieser Ausgestoßene begegnet er einem anderen Ausgestoßenen. Er begegnet dort in Sychar am Brunnen Jakobs dieser Frau. Und jetzt wenden wir uns der Frau zu. Denn wie und warum kommt diese Frau zu dieser unwirtlichen Zeit an diesen Ort? Sie war, wie wir wissen, wegen ihrer Vergangenheit und ihrer aktuellen Situation ebenfalls eine Ausgestoßene. Wer die Geschichte nicht kennt, der wird im Laufe der Erzählung noch dies erfahren. Und so war sie nicht erpicht, anderen zu begegnen. Die Frau wollte nicht gesehen werden. Sie distanzierte sich von den Menschen, die ihr wehtun und die ihr ihre Schuld ständig vorhalten. All die Gerechten um sie herum nötigten sie dazu, unter Hitze des Mittags die schwere Arbeit des Wasserholens zu verrichten. Und da begegnete sie Jesus und er spricht sie an. Und zwar in einer solchen Art und Weise, dass es sie nicht schmerzt und sie nicht verschreckt. Ich denke, allein an seinem Akzent hatte sie wohl erkannt, dass dieser Mann kein Samariter ist, sondern ein Jude. Und so trifft sie hier jemanden, der auf derselben Ebene steht wie sie. Zwei Ausgestoßene, die nicht willkommen sind. Mit dieser Gemeinsamkeit schafft Jesus Vertrauen und die Basis zu einem ehrlichen Gespräch. Die, die wir die Geschichte kennen, wissen, Jesus kennt die Situation dieser Frau genau. Er stellt sich aber nicht über sie, sondern begegnet ihr auf derselben Ebene. Jesus wählt hier durch äußere Umstände einen Weg, der Vertrauen schafft. Er begegnet ihr selbst als ein Ausgestoßener. Das ist der erste Jesus-Charakter. Echte Begegnung auf der gleichen Ebene suchen. Wie können wir es schaffen, unserem Gegenüber auf der gleichen Ebene zu begegnen? Indem wir uns moralisch nicht über unser Gegenüber stellen, indem wir versuchen, uns in seine Situation hineinzuversetzen und uns fragen, wo geht es mir vielleicht ähnlich, nur vielleicht mit einem anderen Problem oder mit einem anderen Thema, und indem wir die Gnade der Vergebung, von der wir jeden Tag neu leben, nicht als unseren Verdienst ansehen, auch wenn wir meinen, noch so gerecht vor Gott zu stehen. Echte Begegnung auf der gleichen Ebene. Das ist, meine ich, die Grundvoraussetzung für ein offenes Miteinander. Was können wir noch von Jesus lernen? Eigentlich, und das ist in unserer Zeit und unserer Kultur gar nicht so bewusst, sind wir hier Zeuge einer ganz bekannten Situation. Die Frau ist alleine gekommen. Die Jünger waren ja weg. Ein Mann und eine Frau, die sich in diesem Kulturkreis und zu jener Zeit alleine treffen, das war nicht unproblematisch. Sie selbst, denke ich, hatte auch gar nicht damit gerechnet, zu dieser Tageszeit an diesem Ort jemanden zu treffen. Wie sieht nun diese Frau mit ihrer ganzen Vorgeschichte, die sie mit Männern hatte, wohl diesen einsamen Mann am Brunnen? Und wie kann Jesus es verhindern, dass sie sein Ansprechen und seine Annäherung missversteht? Auch hier ist Jesus einfach genial. Er tut es mit der einfachen Bitte um Wasser. Mit der Bitte um Wasser umschifft Jesus zum einen die Klippen des falschen Benehmens und zum anderen schafft diese Frage gleichzeitig soziales Vertrauen. Diese Bitte um Wasser ist so etwa das Einzige und die einzige Frage, die er stellen kann, ohne den Anstand zu verlassen oder die Frau in eine peinlich berührte Situation zu bringen. Er hätte ja auch fragen können, was machst denn du hier zu dieser unwirtlichen Zeit? Oder, hallo, warum bist du alleine unterwegs? Beides hätte die Frau in Erklärungsnot gebracht. Die Frage und Bitte um Wasser bringt die Frau aber weder in Verlegenheit noch in Erklärungsnot. Und die einfache Frage um Wasser klagt sie auch nicht an. Zugleich bewirkt er mit dieser Frage aber viel mehr. Er belässt die Situation einfach mal so, wie sie ist und stellt eine praktische Frage. Er bittet um einen Gefallen. Er bittet um Wasser und bringt sich damit selbst in die Position eines Bedürftigen. Und plötzlich erhält dieser einsame Weg dieser Frau zu dem Brunnen einen sozialen Aspekt, den die Frau wohl nie erwartet hätte, als sie losgegangen ist. Sie wird auf einmal gebraucht. Da ist jemand, dem sie helfen kann. Jemand, der nicht auf sie herabsieht, sondern jemand, der auf ihre Hilfe angewiesen ist und sich nicht zu schade ist, sich an sie zu wenden. Alle lehnen sie ab, aber dieser Fremde nicht. Das ist der zweite Jesus-Charakter. Dem anderen Würde geben und auf Hilfe von ihm angewiesen sein. Endlich mal gebraucht zu werden. Endlich mal nicht schon wieder verurteilt zu werden. Endlich mal sich nicht erklären müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den anderen zu brauchen, ihn nicht zu verurteilen und ihn nicht in Erklärungsnot zu bringen, vor allem, wenn ich meine, im Recht zu sein, das fällt doch mir manchmal sehr schwer. Denn einem seine Fehler vorzuhalten, ist viel einfacher. Jesus hingegen begegnet der Frau so, dass sie ihre Würde behält. Er zeigt uns aber noch viel mehr. Wir lesen den Text weiter, Vers 10 bis 16. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. So viel von Wasser geredet. Es geht zum Glück bei uns einfacher. Am Brunnen entwickelt sich langsam ein Gespräch. Und Jesus sagt dabei, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Was für uns geübte Christen sofort als ein heilsgeschichtlicher Hinweis zu erkennen ist und klingt, hat für die Frau erstmal eine vollkommen andere Bedeutung. Der Begriff lebendiges Wasser, wie wir es zum Beispiel in anderen Übersetzungen lesen, war ein üblicher Ausdruck für fließendes Brunnenwasser. Das Gespräch, so konnte die Frau nur folgern, und wir sehen es auch an ihrer Reaktion, muss sich wohl um allzeit verfügbares Trinkwasser drehen. Wie cool, hat sie sich bestimmt gedacht. Und wie clever von Jesus. Auch wenn Jesus hier schon den heilsgeschichtlichen Aspekt im Auge hatte, versteht er es hervorragend, seinem Gegenüber Worte und Beispiele zu geben, die in seine Lebenswelt passen und mit denen sein Gegenüber was anfangen kann. Und durch dieses Gespräch über diese verständlichen und alltäglichen Dinge regt er gleichzeitig zum Nachdenken an. Denn geschickt führt er damit diese Unterhaltung schon auf eine tiefere Ebene. Erst nachdem sie ein gemeinsames Thema gefunden haben, nämlich Brunnenwasser, sagt Jesus, um was es ihm wirklich geht. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Die Frau horcht auf. Sie ist aber immer noch bei dem Thema Trinkwasser. Und natürlich ist ihre Bitte, hey, dann gib mir von diesem Wasser, damit ich nicht mehr durstig bin und ich nicht immer wieder herkommen muss, um Wasser zu schöpfen. Die Frau hat immer noch das Praktische im Kopf, denn sie hat es satt, immer zu dieser unpassenden Zeit zum Brunnen kommen zu müssen. Sie möchte von dieser Scham und von dieser Schande erlöst werden, an der sie der tägliche Weg zum Brunnen erinnert. Mit seinen Worten rührt Jesus ihren stärksten Schmerz an. Er geht dabei jedoch so vor, dass sie sich nicht erschreckt und verurteilt vorkommt, sondern sich nach etwas Besserem sehnt. Und jetzt, als sie sich traut, über das Leid, das ihr Leben ruiniert, nachzudenken, geht Jesus in liebevoller Weise einen Schritt weiter und er fordert sie auf, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Hey, wir sollten bedenken, Jesus wusste, was im Herzen und im Leben dieser Frau vorging. Sie würde ja gleich, wenn wir weiterlesen, kriegen wir das mit, von ihren Männerbeziehungen sprechen. Jesus hätte also, so wie ich es gern und wir es gern machen und schnell tun, über ihre Liebschaften locker ein Urteil fällen können. Doch genau das tut sie nicht. Tut er nicht. Er stellt eine ganz normale Frage. Er greift diese Frau nicht mit seinem Wissen über ihre Lebensweise an, sondern bietet ihr die Möglichkeit, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und dies ist der dritte Jesus-Charakter. Jemanden die Gelegenheit geben, seine Geschichte zu erzählen und dieser auch erstmal zuzuhören. Wie oft reden wir über den anderen statt mit dem anderen? Wie oft verurteilen wir nicht den anderen, statt ihm die Chance geben, sich zu erklären? Wie oft steht unser Urteil und unsere Verurteilung vor einem klärenden Gespräch? Doch statt Urteile zu fällen, sollten wir lieber bemüht sein, die Not des anderen zu ertasten, so wie Jesus es hier tut. Die Begegnung, das heilsame Gespräch geht aber weiter. Ich lese mit uns die Verse 17 und 18. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Hey, das ist nicht gelogen, aber wie wir gelesen haben, auch nicht die ganze Wahrheit. Das kennen wir doch zur Genüge, oder? Wie erleben wir das so oft bei Menschen, gerade die in der Öffentlichkeit stehen? Wenn dann plötzlich ein Skandal oder ein Skandälchen aufpoppt, das Plagiat einer Doktorarbeit hier, eine kleine und strafbare Mauschelei vielleicht dort oder vielleicht eine Liebschaft an einem Ort, an dem man nie dachte, dass die dort entdeckt werden würde. Meist treten Skandale doch nur häppchenweise an die Öffentlichkeit. Zur Freude der Zeitungen und der Klatschmedien, dann haben sie wieder nämlich wochenlang etwas zu schreiben. Das, was wir die letzten Wochen mit der FPÖ und dem Strache erleben, ist mal eine dankbare Abwechslung. Aber wir brauchen mit dem Finger nicht auf andere zu zeigen. Ich denke, auch von uns ist wohl niemand bereit, das ganze Scheitern seines Lebens seinem Gegenüber gleich komplett auf den Tisch zu legen. Die ganze Story, sind wir doch ehrlich, bekommen wir nur, wenn wir eine Erfolgsstory zu vermelden haben. Da wird sogar eher noch was draufgepackt und ausgeschmückt. Also, und das finde ich echt toll an der Geschichte, ganz erwartungsgemäß erzählt ihm hier die Frau nicht sofort ihre ganze Lebensgeschichte. Dann aber enthüllt Jesus, dass er die Einzelheiten ihres Lebens sehr wohl kennt. Man beachte aber die Art und Weise, wie er das ins Gespräch bringt, was die Frau noch nicht aussprechen kann und noch nicht aussprechen will. Schauen wir mal genau hin. Er stellt den Umstand, dass sie mehrere Männer hatte, erstmal als das hin, was es ist. Eine Tatsache. Er macht ihr keine Vorwürfe. Er schildert einfach nur ihre Lebensumstände. Aber er verurteilt sie nicht dafür. Damit zeigt er uns, was wir oft falsch machen. Denn mit Kritik und Verurteilung erreicht man bei einem Menschen selten etwas. Und weil Jesus das genau nicht tut, können wir bei der Samaritanerin gleich feststellen, dass sich in ihr etwas verändert. Die Triebkraft zu dieser Veränderung sind aber nicht aufgezwungene Verhaltensregeln und Verurteilungen. Die Veränderung in ihr geschieht, die in ihr geschieht, wird allein durch Annahme und Liebe bewirkt. Das ist der vierte Jesus-Charakter. Keine voreiligen Rückschlüsse aus den wenigen Einzelheiten eines Lebens ziehen. Wir sollten nicht aus wenigen Steinchen, die wir kennen, ein ganzes Mosaik zusammensetzen. Es könnte nämlich auch ganz anders gewesen sein. Wir können im Verhalten Jesu ein Muster erkennen, das auch für uns sehr wertvoll sein kann. Wer sein Gegenüber mit Ermahnungen und Vorwürfen entgegentritt, der entfremdet den anderen von sich und bewirkt eher Verschlossenheit statt Vertrautheit. Sind wir richtig? Eins übersprungen. Oh ja. Seht ihr mal, wie ich am Konzept klebe. Das ist jetzt das Richtige. Ist das die Folie 14? Ist das die Folie 14? Ja, das ist Folie 14. Dann vergesst, was ich gerade gesagt habe. Das ist der Jesus-Charakter, den ich ansprechen wollte. Tatsachen behutsam ansprechen. Verurteilung macht verletzte Menschen verschlossen. Jetzt geht's weiter. Vielleicht überrascht es uns. Jesus spricht das Wort Sünde nicht aus. Dieser Frau braucht man wegen ihrer Lebensweise auch nicht den Kopf zu waschen. Das wäre nicht hilfreich. Das tun eh schon die anderen. Unter anderem auch wir. Auch heute noch. Ich weiß nicht, in wie viel Predigten ihr und in wie viel Predigten ich schon zu dieser sehr bekannten Geschichte wahrscheinlich schon gehört habt, dass diese Frau eine Sünderin genannt wird. Ich frage mich, warum eigentlich? Woher wollen wir wissen, dass das Leben dieser Frau sündig ist? Wir wissen nur, dass sie mehrere Liebschaften hatte und jetzt in einer offenen Beziehung zu einem Mann lebt. Haben wir uns eigentlich schon mal gefragt, was diese Frau vielleicht erlebt hat? Könnte ihr Verhalten vielleicht eine Folge von schrecklichen Dingen sein, die sie in ihrer Vergangenheit erleben musste? Ich spreche hier zum Beispiel von Sex und Vergewaltigung als Kriegswaffe. Erst dieses Jahr, im Jahr 2019, hat die UN Vergewaltigung als Kriegsverbrechen eingestuft. Dabei erleben Frauen in Kriegsgebieten dieses unmenschliche Verbrechen bis heute. Im Balkankonflikt der 90er Jahre gab es serbische Brigaden, die den Auftrag hatten, muslimische Frauen in den besetzten Gebieten systematisch zu vergewaltigen. In den Konflikten rund um unseren Globus ist Vergewaltigung immer noch eine alltägliche Waffe. Vielleicht wurde sie ja in ihrer Jugend von einem römischen Soldaten missbraucht. Wissen wir es? In diesem Fall hätte sie ihre Ehre verloren. Anständige Männer würden sie wohl kaum noch heiraten. Und Männer, die in solch einer Situation noch verfügbar sind, waren wahrscheinlich nicht die zuverlässigsten. Aber ohne Mann war eine Frau in dieser Zeit und Kultur aufgeschmissen. Und somit endeten ihre Beziehungen vielleicht immer wieder in der gleichen Situation. Durch das Erlebte wäre sie das Opfer ihrer Umstände. Haben wir uns darüber eigentlich schon mal Gedanken gemacht, als auch wir diese Frau in der Vergangenheit immer vorverurteilten? Vielleicht war sie aber auch unfruchtbar, was in dieser Zeit schon Schicksal genug war. Hinzu kommt, dass ihr Mann sie deswegen hätte fortschicken dürfen. Dadurch würde sie in jeder folgenden Beziehung mit demselben Problem konfrontiert werden. Wieder wäre sie Opfer und nicht Täter. Vielleicht war sie aber auch einfach nur schon ein paar Mal Witwe geworden. Haben wir darüber schon mal nachgedacht? All diese Szenarien sind vielleicht nicht alle gleich wahrscheinlich, aber dennoch tun wir gut daran, diese Frau nicht gleich mit Bausch und Bogen zu verurteilen. Und dies ist der fünfte Jesus-Charakter. Jetzt haben wir hoffentlich die richtige vor. Genau. Keine voreiligen Rückschlüsse ziehen. Nicht aus einem kleinen Steinchen schon ein ganzes Mosaik zusammensetzen. Es könnte nämlich auch ganz anders gewesen sein. Im Gegensatz zu Jesus kennen wir die Hintergründe ihrer Situation nicht. Jesus kannte sie. Aber selbst er erwähnt nur die Tatsachen. Er fällt kein Urteil über sie. Er teilt ihr lediglich mit, dass er sie kennt und alles von ihr weiß. Und sie so akzeptiert, wie sie ist. Auch wir sollten das Gespräch suchen, bevor wir Urteile fällen. Wenn wir jetzt gleich in unserer Geschichte weiterlesen, bemerken wir, wie das Gespräch auf einmal eine Wendung nimmt. Erstaunt sagte die Frau, Ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir denn eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Man bemerkt es vielleicht nicht sofort, aber es ist interessant, wie sich die Verhaltensmuster seit Jahrhunderten gleichen. Ist euch aufgefallen, dass die Frau vom Ich plötzlich auf das Wir umsteigt? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesen Berg angebetet. Auf ihre persönliche Identität kann sie vielleicht nicht unbedingt stolz sein. Also schaltet sie auf die Identität des Ganzen um, auf das Volk, zu dem sie sich zugehörig fühlt, auf das Volk der Samaritaner. Wir wissen nicht warum, aber vielleicht hat sie dadurch das Gefühl, dass sie doch noch jemand ist, dass sie vielleicht doch noch was wert ist. Dieses Verhaltensmuster entdecken wir in uns Menschen immer wieder. Wenn sich Menschen im Stich gelassen fühlen, sei es von der Gesellschaft oder von der Regierung, flüchtet man sich in die Gemeinschaft seines Volkes. Oft dann mit seinen extremen Auswirkungen des Nationalismus oder des Fanatismus. Und ich finde es interessant, trotz der behutsamen Art Jesu tut die Frau genau das. Sie flüchtet sich in die Identität ihres Volkes. Was tut Jesus, um das zu durchbrechen? Jesus antwortet ihr in Vers 23 damit, dass er ihr zeigt, wie wertvoll sie als Einzelne ist. Es kommt die Zeit, sagt Jesus, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Welch eine Erlösungskraft muss diese Botschaft für die Frau gehabt haben? In der Gesellschaft hatte sie keinen Platz. Aber jetzt wird ihr hier zugesprochen, dass sie zu einem Ort werden kann, an dem Gott wohnen möchte. Sie war für die Menschen und die Gerechten um sie herum nicht gut genug. Und sie hätte den Tempel in Jerusalem, und hätte sie den Tempel in Jerusalem betreten wollen, dann wäre sie sicherlich verjagt worden. Wahrscheinlich auch von dem Berg der Anbetung ihres Volkes wäre sie als Ausgestoßene vertrieben worden. Und jetzt sagt Jesus ihr, dass es im Königreich Gottes keinen Bürger zweiten Ranges gibt. Was Jesus ihr damit sagt, bedeutet, wenn Gott in dein Leben einzieht, sitzt du wie bei ARD und ZDF ganz vorne. Diese Frau suchte nach einem Gott. Und was macht Jesus? Er zeigt ihr noch viel mehr. Er zeigt ihr den liebenden Vater. Dies ist der sechste Jesus-Charakter. Die Sehnsucht nach Gott in einem anderen entfachen. Sehnsucht nach Gott entfachen. Nicht durch Verurteilung. Die Sehnsucht nach Gott in unserem Gegenüber entfachen wir nur durch unsere eigene vorbehaltlose Liebe und den Hinweis auf den, der diese Liebe in uns wachsen lässt. Wir gehen weiter in unserem Text. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf, den Weg, Jesus zu sehen. Es ist erstaunlich und zugleich faszinierend. Die Frau hat nach dem Gespräch keine Angst mehr vor den Menschen in ihrem Umfeld. Begeistert läuft sie auf einmal in die Stadt und berichtet allen über Jesus. Gerade fragte sie Jesus noch, wo man ihn richtig anbeten könne. und beantwortet diese Frage nun selbst durch ihre eigene Reaktion. Sie erweist ihm die Ehre und betet ihn an, indem sie in ihr Dorf läuft und jeden anspricht. Sie bezeugt, was Jesus mit ihr gemacht hat und dass nur Gott dahinter stehen kann. Was für eine Veränderung im Verhalten und Leben dieser Frau. Sie hat nach ihrem Gespräch keine Angst mehr vor den Menschen in ihrem Umfeld. Sie muss niemanden mehr aus dem Weg gehen und kann auch ihre eigene Geschichte auf einmal offen an- und aussprechen. Und gleichzeitig erfüllt sich ohne Wartezeit, was Jesus ihr versprach. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Das Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. In ihr selbst entspringt nun eine sprudelnde Quelle, deren Wasser zu den Einwohnern der Stadt fließt. Die Verwandlung der Frau gleicht einem Wunder und zeigt uns den letzten Jesu-Charakter in dieser Geschichte. Unerreichbare erreichen können. Jesus Christus, der Meister der Begegnung. Sein Charakter ist es, der uns prägen soll und der sich in uns widerspiegeln soll. Wenn ich dran denke, merke ich, da habe ich noch einiges vor mir. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Zumindest die, die bei uns schon gepredigt haben. Dieses Schild hängt bei uns über der Gemeinde. Jesus Christus ist der, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch erquicken. Aber wir sind es, die einem Menschen beim Übertreten der Schwelle in unser Gemeindehaus das Gefühl geben können, dass er auch nach Hause kommt. Nach Hause kommen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass Menschen dies erfahren. Was bedeutet das, wenn wir das leben und bezeugen wollen? Ich denke, Professor Paul Zulehner beschreibt Kirche, die den Jesus-Charakter widerspiegelt, ganz gut, wenn er sagt, Menschen, die unsere Gemeinde betreten, müssen wieder das Gefühl haben, einen Ort des Heilwerdens zu betreten und nicht einen Gerichtssaal. Es bedeutet, dass nicht die Schuld und die Sünde des Menschen in unserem Fokus stehen sollte, sondern die Wunde der Menschen, die zu uns kommen. Wunden, die geheilt werden wollen und geheilt werden sollen. Es bedeutet, dass der Prozess des Heilwerdens Priorität hat. Priorität vor einem moralischen und einwandfreien Leben. Und es bedeutet, dass wir unseren Nächsten nicht lieben und akzeptieren, weil er ein gesetzlich einwandfreies Leben führt, sondern weil er wie wir ein von Gott geliebtes Kind ist. Jesus streckt einem die Hand aus. Jesus, unser Vorbild, ist der Heiland. Wer ihm begegnet, der begegnet heilendem Land. Ich denke, wer seinen Kindern begegnet, der sollte diese Erfahrung ebenfalls machen, weil er es ist, der uns prägt. Amen.